Lokalmatador. Musik von hier.
Ja, so schnell geht's. Jetzt ist die Bude voll. Philipp Johann Timm ist ein deutscher Multiinstrumentalist, Arrangeur, Produzent und Komponist mit Schaffenszentrum in Berlin. Soweit so Wikipedia. Aber das ist ja auch eine ziemliche Ansage. Herzlich willkommen, Philipp Johann Timm.
Hallo.
In deinem Fall ist es aber, glaube ich, nicht heiße Luft, sondern du hast dich zum Musiker ausbilden lassen an einem Konservatorium mit dem klanghaften Namen Leopold Mozart Konservatorium in Augsburg. Das Violoncello hast du dort studiert, was also so ein Instrument ist, das ähnlich wie das Cello zwischen den Beinen klemmt beim Spielen. Wieso eigentlich dieses unzeitgenössische Instrument an einem Ort, der so nach Entbehrung und Tränen klingt?
Naja, ich hatte damals das Glück, dass so ein Professor mich dort unter die Fittiche genommen hat. Und eigentlich bin ich sehr froh, das gemacht zu haben, weil es mir heute immer wieder zugutekommt, das, was ich dort lernen durfte.
Ich meine auch, ich habe vorhin Musik von dir gehört, ein Violoncello rausgehört zu haben. Allerdings sind meine Ohren nicht so gut. Ich habe es, glaube ich, einfach aus dem Kontext genommen.
Also das Violoncello muss man auch dazu sagen, das sagt man immer Violoncello. Eigentlich nennen wir es heute einfach nur noch Cello. Also es ist das gleiche Ding. Ja. Nur Violoncello, finde ich immer, klingt viel schöner.
Ja. Wie war das denn da? War das so, wie ich mir das vorstelle, so dass man da so leidet und getriezt wird und besser sein muss?
Genau, das war
beim Vorspiel besser als die anderen.
Das hast du ganz, ganz richtig begriffen. Ja, es war ein bisschen, ich vergleiche es manchmal wie trainieren für Olympia oder auch World of Warcraft spielen, so ein Online-Game, wo du deinen Charakter hast und den musst du jeden Tag einfach üben. Mhm. Und es war relativ unkreativ. Und alle anderen auf der ganzen Welt spielen dieselben Songs.
Ja.
Und du musst einfach da durch und dann wirst du irgendwann vielleicht Orchestermusiker oder Lehrer.
Also Konservatorium ist genauso anstrengend, wie es klingt, auch heute
so,
noch.
Ja, genau. Trotzdem will ich die Zeit nicht missen.
Jetzt bist du ja musikalisch und etwa so breit aufgestellt, wie es möglich ist. Also Hip-Hop mit Haftbefehl, Indie-Rock mit Kraftklub, Pop mit Casper, Elektropop mit Moderat, Rock mit der Band Milliarden. Überall steckt ein bisschen von dir drin. Wie kommt es eigentlich, dass du überall zu Hause sein kannst? Mhm. Geht das auch aufs Konservatorium zurück?
Mitunter auch, ja. Also ich bin immer schon einfach breit gefächert gewesen in meiner Musikhörung. Das war einfach immer schon, hat mich immer alles interessiert und ich hatte immer Bock auf alles eigentlich.
Ja. Aber kann man einfach so Musikproduzent werden? Müssen einen die Leute nicht kennen? Also kann man einfach hingehen und sagen, hier, ich produziere deine Platte?
Nee, ich bin eher so dazu gekommen, dass ich konnte irgendwann viele Instrumente spielen und irgendwann hat der Sascha, der Apparat, gesagt zu mir, sag mal, du spielst diese ganzen Instrumente, nimm dich doch mal auf und versuch doch mal, das irgendwie in eine Form zu bringen, wo du es behalten kannst und wo du nicht einfach nur was spielst und es verfliegt dann in der Luft, sondern versuch doch mal, das festzuhalten.
Also
und
hat so, der Sascha dich unter sein Flügelchen genommen,
genau,
könnte man
genau
sagen.
Genau, der hat mich dann, wir hatten dann so ein bisschen so ein Meister-Lehrlings-Ding irgendwann am Laufen. Bin aber sehr froh über das, was er mir beigebracht hat.
Und über diesen ganzen Prozess ist irgendwann klar gewesen, du willst eine eigene Platte machen, du bist jetzt 36 Jahre alt und bringst, nachdem dein Leben Musik war, das muss man vielleicht so annehmen, deine erste eigene Platte raus. Die heißt
Birds Singing Till the World Ends.
Birds Singing Till the World Ends. Wir hören jetzt aber erstmal rein in etwas, das du geschafft hast. Einen kleinen Mix von Musik von dir.
I see people running next to me. I see people shining in front of me. No finish sign.
Das ist also ein kleiner Ritt durch dein Album Birds Singing Till the World Ends. Ich habe gelesen, mit Hilfe von Familien und Freunden sind 12 Stücke für dein erstes eigenes Album entstanden. War diese Hilfe jetzt eher moralischer Natur oder haben deine Liebsten tatsächlich zu den Instrumenten gegriffen?
Also natürlich zuallererst sehr moralisch, weil sie alle sehr unterstützend waren, aber sie sind auch tatsächlich alle irgendwo zu hören. Also die Stimmchen und auch Situationen, in denen ich mit denen war, habe ich immer alles aufgenommen. Und mittels verschiedener Techniken, die man momentan hat, sind die auch dann in kleinste Teile zerlegt worden und sind auch tatsächlich zu hören. Also ich kann aus der Stimme meiner Tochter im Prinzip eine Bassdrum machen.
Im Ernst?
Ja.
Und das heißt, man hört nicht mehr, dass da ein Kind was gesagt oder gesungen hat, sondern es wird mehr ein Instrument.
Ja, ist genau so. Oder sie wird ein Synthesizer.
Also das heißt, die Leute, die dir nahe sind, die schweben überall als so kleine Fragmente.
Ja, genau. Man nennt das Granularsynthese.
Das hätte ich jetzt in der Chemie oder so
quasi verortet. Du zerlegst wirklich einen Sound in sein kleinstes Molekül und kannst die dann mit allem anderen kombinieren oder neu zusammensetzen. Und so sind sehr viele Sounds davon entstanden.
Warum hast du das gemacht?
Weil ich gemerkt habe, dass ich einen Sound von jemandem, den ich liebe, dass der eine ganz andere Bedeutung für mich hat. Also wenn ich jetzt ein Sample verwende von meiner Tochter zum Beispiel, dann ist das für mich sofort so was mich bei diesem Song hält, was den Song für mich wertig macht.
Und dadurch, dass du dann diese Emotion da reinsteckst, überträgt sich die auch wieder an mich,
genau,
zum Beispiel.
Genau.
Ach, das ist ja
hoffentlich,
schön. Ja. Ist ja toll. Ja, melancholisch ist irgendwie auch der Titel deines Albums, finde ich. Birds are singing till the world ends. Ich höre da Folgendes raus. Die Welt geht unter, let's face it, aber solange die Vögel noch singen, können wir das auch.
Es gibt mehrere Layers, die der Albumtitel also als Bedeutung hat. Das kann, also es ist interessant, wenn du sagst, du fasst es als melancholisch auf, weil für mich ist es eher so, dass eigentlich alles zu Ende gehen kann, aber die Vögel werden weiter singen, weil der Klang nicht verschwindet. Das kann man so sehen, man kann es aber auch natürlich sehen, okay, irgendwann geht die Welt zugrunde und das Letzte, was wir aber dann noch haben, vielleicht sind Vögel, die singen. Es war
so
aber auch
wie
für mich
die Musiker
so,
auf der Titanic,
genau,
die bis zum Schluss gespielt haben.
Genau, sowas. Und das finde ich eigentlich eine schöne Vorstellung, ein schönes Bild. Aber es ist auch für mich so, dass diese Songs, die schon sehr lange in mir rumgeistern, dass ich die jetzt endlich auch mal raushauen kann und dass die jetzt in der Welt da draußen sein können und dass die auch für sich weiter singen können und hoffentlich irgendwo da sein werden, vielleicht irgendwo rumschweben, auch wenn die Welt untergeht.
Was sind deine Themen? Wir werden gleich noch Dear Father hören, da das ist ein sehr spezieller Song. Mhm. Was sind außer diesem Stück deine Themen?
Dear Father zum Beispiel ist ein Stück, was eigentlich ein Brief von einer Tochter an ihren Vater ist.
Von einem kleinen Mädchen, das sich an seinen Vater wendet, weil sie Angst hat.
Ja, sie befindet sich in einem Land, wo Menschen nicht mehr sagen dürfen, was sie denken.
Und sie entschuldigt sich auch für irgendwas, wo sie zu weit gegangen ist. Ne? Sie sagt immer, sorry for my transgression.
Genau. Dass sie befindet sich in einem Land, wo ihr bestimmte Regeln auch von der Gesellschaft auferlegt worden sind. Und sie hat die auch ab und zu gebrochen und fühlt sich deswegen schuldig, weil dieses moralische Impostum auf sie eingetreten wurde. Und sie kann aber eigentlich gar nichts dafür.
Das hast du ja als Vater geschrieben auch, ne?
Das Stück. Der Text ist tatsächlich von David Röder, von meinem guten Kumpel aus Toronto. Der hat sehr viele Texte für dieses Album geschrieben. Genau.
Okay, das war vielleicht nicht melancholisch, sondern eher so ein bisschen beklemmend, weil man sofort diesem kleinen Mädchen helfen möchte. Dass du, glaube ich, selber gesprochen hast, oder? Mit so ein bisschen verfremdeter Stimme? Bist
nein,
du
tatsächlich
das?
Ist das erste Mal, dass ich mit einer künstlichen Intelligenzstimme gearbeitet habe. Ja, der ich aber dann Leben eingehaucht habe, indem ich sie natürlich prozessiert habe.
Ja.
Aber es ist eine künstliche Stimme. Das Komische ist nur, der Text ist so emotional und deswegen entsteht eine ganz eigenartige Melancholie dabei.
Ja. Wie groß war der Anteil von künstlicher Intelligenz bei der Produktion von deinem Album?
Das war das einzige Stück, wo wir sowas verwendet haben.
Und am Anfang, deswegen habe ich das nämlich gesagt, da hören wir doch ein Violoncello, ne? Das ist
ja
das Instrument.
Ja, das sind die Berlin Strings.
Die Berlin Strings.
Ja, sehr gute Freundinnen von mir, mit denen wir zusammen eine Session gemacht haben und dabei ist dieser Song entstanden.
Wir hören jetzt mal den Song Dear Father.
Ja.
Das ist der Musikliebhaber, Arrangeur, Produzent, Komponist und Multiinstrumentalist Philipp Johann Timm mit Schaffenszentrum in Berlin. Da habe ich mich so gefreut über diese Formulierung. mit einem Stück von deinem Album, das jetzt rauskommt, Dear Father. Und diese Stimme, wir hatten es schon gesagt, hast du mit künstlicher Intelligenz hergestellt. Aber warum klingt sie da nicht mehr wie von einem kleinen Kind? Es ist alles sehr irritierend. Es hat ein bisschen was von einem Horrorfilm fast.
Auch, ja. Aber es ist halt eben dieser Zwiespalt zwischen einer Computerstimme, die ja eigentlich kein Leben hat, aber sie spricht einen sehr emotionalen Text.
Die sind sehr emotional, hast du schon gesagt.
Genau.
Ja.
Und ich habe eben so meine Mittelchen, wie ich dann so eine Stimme, wie ich der Leben einhauchen kann. Mhm. Also, dass sie so ein bisschen höher ist und dass sie. Aber ich meine, sie fußt ja auch natürlich auf Aufnahmen, die gemacht wurden von echten Menschen.
Ja.
Das ist ja immer das.
Und tatsächlich war es so, also ich habe das gehört, habe sofort ein Bild gesehen und dachte, okay, da ist ja Soundtrack zu einem Film, der nicht existiert. Soundtracks für Bilder, die es schon gibt, hast du auch gemacht. Es gibt eine ARD-Serie, die heißt Wer wir sind. Da hast du einen Soundtrack gemacht. Wie machst du das? Guckst du das an und oder liest du die Bücher oder wie entsteht das?
Genau, das ist eigentlich der bessere Way to go, wenn man zuerst das Skript liest und dann ins Blaue hinein anfängt, Musik zu machen und Stimmungen darüber einfängt, weil ich ja dann schon die Bilder im Kopf habe. Und ich bin froh, dass die mir das auch erlaubt haben und mich auch so früh reingeholt haben. Es ist schlimmer, wenn die fertig gedreht haben und dann irgendeinen Song drauf klatschen und dann musst du versuchen, irgendwas zu ersetzen. Und jetzt war ich in der guten Position, ins freie Musik zu machen. Und es wurde auch eigentlich sehr viel davon, dann hat es genauso in den Film geschafft oder in die Serie.
Ist das eigentlich auch so melancholisch?
Es ist teilweise sehr melancholisch, aber auch sehr, sehr fröhlich.
Also das Violoncello hatten wir ja schon gesprochen. Ist das eigentlich ein Instrument, dem wie dem Cello dieser Ruf vorauseilt, dass es eben auch diese eher traurige Stimmung macht? Und wenn ja, stimmt das? Oder kann man damit auch was richtig Heiteres spielen?
Du kannst absolut heitere Musik spielen. Ich glaube, das fröhlichste Stück und bekannteste Stück auf dem Cello ist eigentlich die G-Dur-Suite von Bach.
Natürlich.
Die jeder mal spielen muss. Und absolut fröhlich, ja, würde ich das benennen, ja.
Also ist das eigentlich ein Imageproblem vom Cello, dass man sagt, das spielt
ja,
immer diese
Ja, das ging mir auch immer so früher,
Frauen.
Haben die Leute mal angerufen und so, hey Philipp, wir haben jetzt so einen langsamen, traurigen Song und wir würden da voll gerne ein Cello haben, kannst du mal vorbeikommen? So ging es eigentlich hier los, ja.
Also könnte man fast sagen, du bist auch ein bisschen auf solche Stimmungen abonniert?
Irgendwie schon. Also es kommt immer öfter wieder darauf zurück, dass es irgend so eine Melancholie in sich trägt. Ich weiß auch nicht warum.
Gibt es da bei dir persönlich ein Gegengewicht zu?
Ich bin eigentlich
so happy hardcore privat oder sowas.
Ich bin schon sehr happy eigentlich privat, ja.
Das macht eigentlich auch den Eindruck.
Nur wenn man dann dran sitzt und Musik macht, wird es auf einmal anders. Ja.
Jetzt wollten wir noch sagen, dass am 15. Oktober eine Vinyl erscheint. Das ist, die Älteren werden sich erinnern, eine Schallplatte von deinem Album. Und dass du am Samstag einen Club eröffnen wirst. Welchen?
Und zwar haben Freunde von mir am Flughafen Tegel, der geschlossen werden musste, einen Teil übernommen. Und da machen die jetzt gerade den Club rein. Und das wird am Samstag eröffnet. Da spiele ich dann auch alleine.
Auch Freunde, die auf deinem Album waren?
Die nicht.
Nicht. Okay. Und es wird eine Tour mit dir geben. Also man kann diese ganze geballte Trauerpower dann irgendwann auch mal live erleben.
Genau, mit der Band dann auch. Die beste Band der Welt.
Wie heißt die beste Band der Welt?
Die heißt, so wie ich, Philipp Johann Timm, aber wir spielen dann zusammen.
Philipp Johann Timm Band.
Wie egoistisch.
Und wann wird diese Tour sein?
Die wird im März stattfinden.
Nächsten März. Bitte merken Sie sich das vor. Ich glaube, das könnte ein Abend voller Gefühligkeiten werden. Aber eben nicht schmalzig. Ne? Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber es hält einen schon an so einem, mit ernsten Gefühlen an so einem Ort. Und das fühlst du ja auch aus.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist.
Vielen herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.